Hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Nordic Way Podcast. Ich bin Konstanze und mir virtuell gegenüber sitzt mal wieder Sarah, live aus Helsinki zugeschaltet. Hallo Sarah.
Hallo.
Na, hast du das zweite Kräftschieberfest am Wochenende gut überstanden? Bist du jetzt für dieses Jahr durch mit Krebse essen oder kommt da noch was?
Ich habe es überstanden, gerade so. Nein, ich muss sagen, war sehr schön, habe ich überstanden, aber zwei Feste reichen dann auch.
Ach echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum das denn?
Für alle, die unsere Instagram-Stories gesehen haben, wissen, glaube ich, warum.
Ach, du meinst diesen großartigen Chor, der da bei euch am Tisch saß?
Ja, genau. Der war so großartig, dass sich unser Publikum da auf Social Media ganze 3 Sekunden hab teilhaben lassen, weil es so ein Genuss für die Ohren war.
Ja, wie man es nimmt, ne?
Nein, das ist sehr typisch für alle, die es nicht wissen, dass da so viele Schnapslieder gesungen werden und sowas. Ja, je mehr Schnaps, umso besser wird der Gesang natürlich, ganz klar. Genau.
Und wenn es in Finnland so ähnlich ist wie in Schweden, man hunger hellre en bra, dann kann man sich vorstellen, wie das klingt.
Genau, ja. Ja.
Naja, aber wie auch immer, es sah auf jeden Fall richtig hügelig aus bei euch auf dem Video. So mit
ja.
Möcki und Wald und
ja, See und dann davor. Die ganzen Dekos, ne, die man da auch nicht vergessen darf beim Krebsessen, ganz wichtig. Aber da wären wir auch schon beim Stichwort Hygge. Aber keine Sorge für alle, die das jetzt hören, Hygge wird heute nicht das Thema sein. Ich glaube, das wurde schon sehr oft breit ausgetreten. Es geht um etwas noch Tieferes, beziehungsweise wollen wir einmal die verschiedenen Lebensphilosophien der einzelnen Länder untersuchen. Denn neben den mittlerweile international bekannten Begriffen Hygge und Lagom ist ja auch der Begriff Slow Living zum Beispiel total im Trend.
Ja, man könnte so ungefähr sagen, Stress ist mittlerweile total out oder langsam Leben in oder wie soll man was sagen?
Genau, so ungefähr. Nee, es ist tatsächlich ganz interessant, da mal so einen Ländervergleich aufzustellen. Aber vielleicht auch einen Generationsvergleich. Dänemark und Norwegen haben Hygge, Schweden hat Lagom und Japan beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, den Begriff Ikigai.
Nee, kenne ich nicht. Muss mir gleich nochmal erklären.
Okay.
Aber was meinst du jetzt mit Generationsvergleich?
Ja, also mittlerweile ist ja der Fokus sehr darauf, dass man Stress vermeiden soll, ne? Also Work-Life-Balance ist in aller Munde, Homeoffice, kleiner Aufwand, mehr Freizeit. Wenn man aber dann die Generation unserer Eltern oder gar Großeltern beispielsweise anschaut, wird das Ganze ja aber oft so belächelt oder runtergespielt. Da kommt ja dann oft sowas wie, ja, damals musste man noch richtig arbeiten, bei uns war damals freitags nicht um 13 Uhr Feierabend oder wir mussten noch richtig schuften und Me-Time und sowas, ne? Das war ja damals, gab es nicht, kann man sagen. Und es ist so ein bisschen so, als würde, oder es erscheint so, als würden die denken, dass unsere Generation das jetzt irgendwie viel leichter hat. Und wir sind zu soft, zu verwöhnt, zu egoistisch und sowas. Ne? So sehen ja viele Leute der älteren Generation das, weil eben der Fokus mehr Richtung Selbstfürsorge geht, auf sich Acht geben und so weiter.
Was ja irgendwo schon wieder so ein bisschen witzig ist, wenn man daran denkt, dass ja die älteren Generationen auch dafür auf die Straße gegangen sind oder sich dafür eingesetzt haben in Gewerkschaften, dass es für uns heute leichter ist. Aber gut, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich denke, damals war es natürlich, wissen wir alle, anders als heute und die Welt entwickelt sich eben.
Ja.
Ich glaube, was die ältere Generation wahrscheinlich kritisch sieht, ist, dass sie es eben nicht so kennen, wie wir es heute haben. Also, dass sich das verändert hat, dass sie das nicht mehr nachvollziehen können. Und die sind eben mit einer ganz anderen Lebensweise aufgewachsen. Und was auf jeden Fall dazukommt, und ich glaube, das ist das, was sie wirklich nicht nachvollziehen können, ist, dass sie diese digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht hatten. Beziehungsweise, dass sie nicht verstehen, dass diese digitalen Möglichkeiten unser Leben nicht nur leichter machen, sondern wahrscheinlich auch komplizierter.
Mhm. Ganz kurz, hier ist gerade halb eine Bombe hochgeflogen. Es tut mir leid für alles, die es gehört haben. Ich kann es, glaube ich, nicht rausschneiden, weil die gerade um mein Haus herum Felsen sprengen, wegen Bauarbeiten. Also, I'm sorry, wenn es hier drauf ist.
Spannend, also ich habe nichts gehört.
Gut. Aber ich glaube, es ist drauf. Aber ja, genau, also kommen wir nochmal zu deinen digitalen Möglichkeiten. Absolut, also Ich kann es schon irgendwo verstehen, ne? Wenn man früher so um 7 Uhr das Haus verlassen und abends um 8 nach Hause kam und dann heute sieht, dass jemand nur so von zu Hause arbeitet, dann würde ich mir vielleicht auch denken, so, okay, ich habe mir damals so einen abgeackert und die sitzen jetzt alle auf der Couch und sprechen über Work-Life-Balance und die 4-Tage-Woche. Ja. Andererseits darf man nicht vergessen, dass vieles für uns auch schwieriger geworden ist. Also nicht alles ist leichter geworden. Also mehr Möglichkeiten bedeutet auch oft mehr Konkurrenz. Und dieses, ich muss ständig überall sichtbar und erreichbar sein, macht das Leben auch nicht wirklich entspannter, ne? Also durch die Digitalisierung hat man auch das Gefühl, ständig noch mehr machen zu müssen, noch besser zu werden und alle mit ihrem Online-Business einholen zu müssen. Also schneller, besser lautet die Lebensphilosophie heute oft, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv. Hast du recht. Kann man jetzt auch endlos, glaube ich, drüber sprechen, wie schwierig das ist mit dem Digitalen oder mit viel mehr Menschen und größerer Bevölkerung, bla bla. Aber wir wollten ja auf eine ganz andere Richtung hin. Wenn wir da jetzt von dem Generationenaspekt nämlich nochmal weggehen und uns diese modernen, vermeintlich modernen, unterschiedlichen Lebensphilosophien so anschauen, und dann insbesondere eben in den nordischen Ländern, wie unterscheiden sich denn jetzt diese ganzen Konzepte und Lebensphilosophien wie dem japanischen, wie hieß das, Ikigai?
Ja, Ikigai. Oder, soll aber nicht unser Fokus
Slow
sein.
Slow-Living-Trend.
Ja.
Gibt's da Unterschiede? Da sprechen wir jetzt mal genauer drüber, oder?
Genau. Wir können ja mal mit dem dänischen Begriff Hygge anfangen. Ich weiß nicht, vorhin gesagt, wir werden heute Hygge nicht breittreten. Werden wir auch nicht, aber kurz nochmal für alle, die vielleicht den Begriff nicht kennen. Was genau ist denn Hygge?
Dein Lieblingsthema. So ungefähr. Wir halten uns kurz, versprochen. Hm? Also ganz oft wird ja Hygge mit Gemütlichkeit übersetzt. Und das passt auch irgendwie, aber es ist, umfasst eigentlich viel, viel mehr. Hygge steht für das Gefühl von Geborgenheit, das wir spüren, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit lieben Menschen umgeben oder einen Moment der Ruhe und des Friedens genießen. Vielleicht erinnert ihr euch ja zum Beispiel an irgendeine Situation, in der ihr mit Freunden zusammen an einem kalten Winterabend vor dem Kamin gesessen habt und ein heißes Getränk in der Hand hattet und ja, einfach den Moment genossen habt. So könnte man sagen, genau das ist Hygge.
Ja.
Funktioniert natürlich auch im Sommer mit kaltem Getränk auf der Wiese oder so. Hygge ist jetzt nicht an bestimmte Orte oder Gegenstände gebunden, sondern eher, man kann sagen, eine innere Einstellung. Also es geht nicht darum, die kleinen Dinge des Lebens, es geht darum, die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen und bewusst zu erleben. Ne? Also ein Buch zu lesen bei Kerzenlicht, gemeinsam kochen, ein Spaziergang in der Natur, das sind alles so Beispiele für Hygge-Momente. Was jetzt interessant ist, ist, dass Hygge nicht irgendwie so aufgeploppt ist, sondern dass es wirklich tief in der dänischen Kultur verankert ist. Es spiegelt den starken Wunsch der Dänen wieder, in einer oft ja klischeehaft kalten und dunklen Umgebung trotzdem irgendwie Trost oder eben Gemütlichkeit zu finden. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum Dänemark oft als eines der glücklichsten Länder der Welt gilt. Weil die Menschen einfach gelernt haben, wie wichtig es ist, dass sie sich kleine Oasen der Ruhe schaffen.
Hast du gut auf den Punkt gebracht. Und Schweden nebenan hat ja den Begriff Lagom. Wie unterscheidet der sich denn zu Hygge?
Lagom übersetzt man am besten mit genau richtig. Es geht darum, in allen Bereichen des Lebens das richtige Maß zu finden. Weder zu viel noch zu wenig, sondern eben ja, genau richtig. Und im Gegensatz zu Hygge, das ja oft auf Gemütlichkeit und Wohlbefinden so reduziert wird, geht es dann bei Lagom eher um ein Gleichgewicht in allen Lebensbereichen, also eine Balance zwischen Arbeit, Freizeit, Konsum, Essen, ja und eben auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Lagom stammt aus der schwedischen Tradition des Teilens in der Gemeinschaft. Da können wir sozusagen bis auf die Wikinger zurückgehen, die den Grundsatz verfolgt haben, dass man Ressourcen so aufteilt, dass eben jeder genug bekommt, ohne dass es zu Ungerechtigkeiten kommt. Und das zeigt sich dann heute in vielen Aspekten des schwedischen Lebens. Also zum Beispiel, dass es dieses Recht gibt, dass man pünktlich mit der Arbeit aufhört und dass man dann seine Kinder abholen kann und so weiter.
Und also es ist wirklich nichts, was irgendwie jetzt neu aufgeploppt ist, irgendwie so ein neu modernes Ding, sondern also die Begriffe vielleicht schon, aber das ist schon echt lange in den Kulturen verwurzelt ist, beides sowohl in Dänemark als auch Schweden.
Ja, also eigentlich sind das alte Hüte, wenn man so will.
Ja.
Ja, also Lagom spiegelt einfach so dieses Streben nach Harmonie wieder, ne? Was besonders in der schwedischen Mentalität verankert ist. Wir kennen das, Konfliktscheu und so weiter. Schweden sind bekannt für ihre Zurückhaltung, für das Bestreben, eben Konflikte zu vermeiden. Und Lagom hilft einfach dabei, und indem es uns dann daran erinnert, dass wir einfach in allem die richtige Balance suchen.
Okay, also während beim dänischen Hygge die Gemütlichkeit also mehr im Vordergrund steht, ist es in Schweden eher die Lebensbalance. Also, dass die Freizeit und die Familie zum Beispiel nicht zu kurz kommen.
Ja, kann man so sagen.
Aber ist es ein nordisches Ding? Also in Finnland gibt es auch, finde ich, aber ich glaube nicht, dass die da so einen richtigen Begriff dafür haben. Also Balance wird auch groß geschrieben, Work-Life-Balance noch größer, glaube ich. Aber haben wir sowas auch in Deutschland?
Habe ich auch drüber nachgedacht, sehr lange, und habe gedacht, also Gemütlichkeit, ja, schon irgendwie. Und dann habe ich mal gegoogelt und recherchiert, und jetzt rate mal, worauf ich gestoßen bin.
Keine Ahnung, Stress und Arbeit.
Nee, nicht ganz. Deutschland hat, tada, Ordnung und Struktur.
Nicht tada.
Klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich so. Das ist so unser Ding in Deutschland. Es ist uns wichtig, dass wir Ordnung haben und strukturiert sind, und bis auf ein paar Ausnahmen oder auch, wenn es manchmal nicht so wirkt, aber eigentlich sind wir gut darin.
Aber es ist doch keine Lebensphilosophie, Ordnung und Struktur.
Ja, es klingt auf jeden Fall auch nicht so sexy wie Hygge oder Lagom, das muss ich zugeben. Das ist schon irgendwie ein interessanter Aspekt. Aber es ist tatsächlich in irgendeiner Weise eben schon auch eine Philosophie, wenn du so drüber nachdenkst.
Naja, also man könnte denken, dass das wirklich eine ziemlich traurige Lebensphilosophie ist, wenn man das erstmal so hört. Auf der anderen
Fair
Seite.
Point.
Was?
Fairpoint, ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, Ordnung und Struktur bedeuten ja nicht gleich Stress. Also den machen wir uns ja selbst. Also Ordnung und Struktur an sich sind ja positive Dinge, die uns das Leben und den Alltag erleichtern. Also wenn wir strukturiert sind und Ordnung bewahren und den Überblick nicht verlieren, ersparen wir uns ja Chaos und somit Stress.
Im Prinzip schon. Wenn wir es gescheit machen, dann ist das so. Es ist nicht zwingend was Negatives, und im Ausland mag man diese Einstellung an den Deutschen ja auch. Also wenn du so fragst, ja, was ist typisch deutsch? Ja, die sind voll organisiert und immer pünktlich und bla bla. Also das kommt so als erste Assoziation. Aber wie du schon sagst, also den Stress, den machen wir uns eben oft selbst. Wenn wir, wie ich gerade sagte, so das Thema Pünktlichkeit ansprechen, ist an sich ein super Ding, finden alle toll. Alle wertschätzen auch Pünktlichkeit. Aber wenn wir es dann mal nicht pünktlich schaffen, dann verurteilen wir uns selbst und setzen uns wieder unter Stress, so nach dem Motto, ah, ich war nicht pünktlich und habe jetzt irgendwas total verkackt, und dann verurteile ich mich dafür und alles ist ganz schrecklich und die Welt wird bestimmt untergehen oder so.
Ja, dabei wäre es ja auch absolut in Ordnung und menschlich, mal was zu versemmeln und mal nicht pünktlich zu sein.
Eben. Aber jetzt haben wir eben davon gesprochen, ob das so ein nordisches Ding ist. Nein, nicht direkt. Also ich glaube, viele Länder haben einfach eigene Lebensphilosophien. Bei uns ist es Ordnung und, jetzt hätte ich beinahe Ordnung und Stress gesagt, das passt nicht, Ordnung und Struktur. So, und die
Nein, bitte lass uns nicht Stress als Lebensphilosophie etablieren.
Nein, bitte nicht. Nein.
Ja, stimmt, viele Länder haben so eine Lebensphilosophie. Also in Italien ist ja ganz bekannt La Dolce Vita.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, aber diese nordischen, also die nordischen Lebensphilosophien sind, würde ich sagen, mit am beliebtesten und verbreitetesten vielleicht.
Vielleicht hat auch die Verkaufsstrategie am besten funktioniert.
Oder das, oder die wissen einfach, sich zu vermarkten, kann auch sein. Und Japan hat ja zum Beispiel Ikigai, wovon wir vorhin ganz kurz gesprochen haben.
Ja, jetzt erklär mal, was ist das? Ich habe davon noch nie was gehört.
Ja, also damit wir die nordischen Lebensphilosophien besser einordnen können, machen wir mal einen kurzen Ausflug nach Japan rüber. Ikigai bedeutet nämlich wörtlich das, wofür es sich zu leben lohnt. Also es ist eine tief verankerte Vorstellung in der japanischen Kultur und beschreibt die Balance zwischen dem, was man liebt, dem, worin man gut ist, dem, was die Welt braucht und dem, wofür man bezahlt werden kann. Also Ikigai ist also eine Art Lebenszweck oder Sinn. Während Hygge und Lagom sich stark auf das alltägliche Wohlbefinden konzentrieren, ist Ikigai eher auf das große Ganze ausgerichtet. Also es geht darum, eine tiefere Erfüllung im Leben zu finden, etwas, das über den Moment hinausgeht. Also es ist eng verbunden mit der Frage, was ist meine Rolle in der Welt und wie kann ich etwas Positives beitragen?
Das klingt sehr japanisch.
Ja, genau. Und viele Japaner finden ihren Ikigai in ihrer Arbeit, indem sie sich in einem Beruf verwirklichen, der sowohl ihren Fähigkeiten als auch ihren Werten entspricht. Im Vergleich dazu sind Hygge und Lagom ja wieder weniger zielgerichtet. Also sie fördern eher das momentane Wohlgefühl und die Balance im Alltag.
Okay, spannend. Das klingt aber auch irgendwie stressig, muss ich sagen. Also so nach dem Motto, boah, du musst jetzt deinen Lebenssinn finden, was machst du hier sonst? Also kann da nicht auch totaler Druck entstehen?
Ja, in gewisser Weise sehe ich das auch so. Also es ist schön, wenn manche Menschen ihre Erfüllung gefunden haben. Und nehmen wir jetzt mal gerade die berufliche Erfüllung in den Fokus. Das ist ja heute auch total das Ding im Internet, so dass jeder eine Karriere haben muss und starten muss und 24/7 seine Träume jagen und verwirklichen muss. Und das kann auch ein totaler Stressfaktor sein, finde ich. Also die skandinavischen Länder sind ja eher auf das Leben im Hier und Jetzt bedacht. Also es ist okay, einfach mal zu sein, kein Ziel vor Augen zu haben, keine Karriere vor Augen zu haben, ohne Richtung und ohne Druck. Also so simpel es jetzt auch klingt, einfach mal zu existieren und den Moment zu genießen. Und also ich bin der Meinung, davon können wir Deutschen uns auf jeden Fall noch was abschauen.
Und da wären wir ja eigentlich schon fast wieder bei diesem Slow Living Trend, ne, der gerade, also schon eine Weile, aber der jetzt so in aller Munde ist. Das ist ja ein weiteres interessantes Konzept, was immer wichtiger geworden ist, so in den letzten Jahren. Hängt auch viel zusammen, dass dann zum Beispiel in Deutschland viel Yoga, Pilates, Meditation oder so angeboten wird, dass das immer beliebter wird. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass dieser globale Trend so als Gegenbewegung zu diesem schnellen, hektischen entstanden ist, was einfach durch die Globalisierung auch immer größer geworden ist, ne? Viele von uns haben einfach wahnsinnig viel Stress, viel zu tun auf der Arbeit, mit der Familie und so weiter. Und dann wird eben Yoga, Pilates, Slow Living als Gegenstück dazu gesetzt. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Hygge und Lagom, was ja wirklich tief in der skandinavischen Kultur drin ist, ist Slow Living eher universeller und ein bisschen flexibler, oder? Wie meinst du das?
Was bedeutet das genau?
Naja, also bei Slow Living sind wir ja eher aufgefordert, unser Leben zu entschleunigen und weniger zu konsumieren, achtsamer mit unserer Zeit umzugehen, unseren Ressourcen auch. Und es geht eigentlich darum, dass wir die Qualität vor die Quantität stellen. Also egal, ob jetzt in Beziehungen, im Konsumverhalten oder in der Arbeit. Und die Idee ist dann, bewusstere Entscheidungen zu treffen, um ein nachhaltigeres und erfüllteres Leben zu führen. Das ist so Slow Living, wie ich das verstehe. Und beim Hygge, das zielt ja sehr auf die Schaffung von Gemütlichkeit ab und Lagom eben auf die Balance in allen Bereichen. Und da liegt der Fokus von Slow Living stärker auf Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Also es ist eine Lebensweise, die sich besonders in Zeiten der Digitalisierung und des ständigen Fortschritts als wohltuend erweist. Also wenn wir jetzt so zurückdenken, weiß ich nicht, vor 150 Jahren hatten die Dänen vermutlich auch schon irgendwie Hygge. Aber Slow Living hat wahrscheinlich nicht so funktioniert, beziehungsweise die Gesellschaft war ja vor 150 Jahren noch nicht so schnell wie heute. Also da hat man halt noch so diesen bäuerlichen Rhythmus vielleicht gehabt, ne? Man ist mit der Sonne aufgestanden und ins Bett gegangen und so. Und da war ja sowieso der Tag ganz anders geregelt und insgesamt entschleunigter als heute. Also in einer Bauerngesellschaft zu sagen, wir machen jetzt mal Slow Living, ist eigentlich Quatsch.
Ja, da hast du recht. An sich finde ich das auch total gut und auch ein super Ansatz. Und wahrscheinlich würde mir selbst das auch gut tun, weil ich mich oft so sehr stress. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn jetzt alle auf einmal Slow Living machen, dann kriegen wir gar nichts mehr gebacken.
Ja, interessanter Ansatz, würde ich auch fast so sehen, aber ich denke, es geht jetzt einfach nicht darum, dass wir übertreiben und jetzt nur noch, weiß ich nicht, den ganzen Tag von morgens bis abends Bäume anstarren oder so. Aber ich denke, eine Mischung von diesen Konzepten wäre eigentlich ganz gut. Beziehungsweise letztendlich ist es ja so, dass jeder das finden muss, was zu seinem Selbst am besten passt. Und das kann ja letztendlich doch nur jeder selber wissen und das kann auch bei jedem was anderes sein.
Also, ich glaube, von allen Lebensphilosophien bin ich so der Hygge-Mensch. Also, für alle, die mich kennen, so ich liebe, liebe, liebe Gemütlichkeit. Und das ist bei mir wirklich total wichtig, auch in meinen eigenen vier Wänden. Also, ich bin so ein Mensch, der ständig irgendwo Lichterketten und Kerzen hängen hat und Hauptsache gemütlich. Und ich glaube, Slow Living hingegen würde mir gut tun. Ich sehe mich da am wenigsten, weil ich einfach dafür, würde ich sagen, zu viel Energie habe und zu zielstrebig bin. Und ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Slow Living würde mir, glaube ich, gut tun. Welche Philosophie passt zu dir?
Auch Hygge, würde ich sagen. Also Gemütlichkeit, schön. Ich kriege das auch nicht immer ganz umgesetzt, aber ich gebe mir Mühe. Dieses Wertschätzende mir selbst gegenüber. Slow Living als Trend sehe ich persönlich so ein bisschen kritisch, also zumindest so, wie es in den Social Media so dargestellt wird. Aber prinzipiell, ich oute sozusagen mich jetzt mal als Christin, da ist es eigentlich, ist es ein uraltes Konzept, Slow Living, dass man auf sich selbst achtet, dass man mit den anderen Menschen gescheit umgeht. Das ist so meins, was ich von frühester Kindheit auch schon kenne und ich nenne es halt nicht Slow Living, aber eigentlich sind die Grundideen von Slow Living sehr, sehr christlich, würde ich so sagen. Mhm.
Ja, und irgendwie kommt es mir echt so vor, als gibt es diese ganzen Lebensphilosophien schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Dann sind sie aber verloren gegangen und jetzt holt man sie so wieder ein bisschen an die Oberfläche, habe ich das Gefühl, durch diese ganze Hektik, die in der Gesellschaft entstanden ist und diesen ganzen Stress und dieses Schnell-Schnell und diese Schnelllebigkeit.
Ja, also ich glaube gar nicht, dass sie wirklich verloren gegangen sind, sondern dass einfach nur immer neue Worte gefunden werden, beziehungsweise neue Ansätze gefunden werden, um das Ganze gewinnbringend zu vermarkten. Also machen wir uns nichts vor. Es gab vor Jahren diesen Hüge-Trend, wo auf sämtlichen Büchern, Kerzen und Decken irgendwie so ein Hüge-Stempel klebte. Jetzt findest du 120.000 Instagram-Accounts oder Coaches, die dir irgendwas von Slow Living erzählen. Ja. Weil wir dadurch, dass wir diesen ganzen Bums, Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ausdrücke, dass wir das alles so konsumieren und immer meinen, wir müssten irgendwie noch was Besseres finden in unserem Leben.
Ja.
Dass wir dadurch dann viel offener sind, diesen ganzen Trends hinterherzurennen und dabei nicht kapieren, dass wir das eigentlich schon längst haben und dass wir uns nur von dem nächsten Konsumding irgendwie ablenken lassen.
Ja, ja.
Also wir müssten Slow Living nicht kaufen. Wir hätten es schon, wenn wir uns dazu entscheiden würden, es nicht kaufen zu müssen.
Ich weiß, was du meinst.
Gewagte These?
Das ist interessante. Ist eine gewagte These, kann man so oder so sehen, aber ich verstehe dich schon zu einem Teil. Und ja, hast du nicht ganz Unrecht mit wahrscheinlich. Also wie man es auch dreht, so ich glaube, es gibt verschiedene Wege, wie man das Leben gestalten kann, um mehr Glück, Erfüllung und Balance und so weiter zu finden. Und letztendlich geht es ja auch nicht darum, eine Philosophie strikt zu befolgen, sondern einfach herauszufinden, was zu dir und deinem Lebensstil passt und mit was du dich am wohlsten fühlst. Wenn du einfach so eine zielgerechte Macherin bist, dann und Slow Living und Logom nicht dein Ding ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du ein Workaholic bist und dich damit wohlfühlst. Sei es so. Man kann ja auch verschiedene Elemente einfach kombinieren.
Ja, und es gibt Menschen, die von Natur aus wenig Schlaf brauchen und sehr viel arbeiten können. Ich gehöre nicht dazu. Also ich kann viel arbeiten, aber ich brauche trotzdem viel Schlaf.
Ja.
Und andere Leute, die brauchen halt mehr Gemütlichkeit. Andere Leute sind sehr resistent gegen alles Mögliche und andere sind extrem stressempfindlich. Da muss jeder so seins finden. Ich glaube, insgesamt tut unserer Welt weniger Stress gut und weniger Druck. Aber ich glaube, das ist so auch ein alter Hut. Wo wir sagen, da müssen wir einfach gucken, wo wir bleiben. Da kann man kein gesamtgesellschaftliches Ding, glaube ich mal. Also du kannst jetzt kein Gesetz verabschieden, das sagt, okay, wir haben jetzt alle weniger Stress, das funktioniert einfach nicht.
Nee, aber ich frage mich trotzdem so, es ist ganz kurz, um nochmal auf den Stress sprechen zu kommen. Also die Generation unserer Eltern oder auch Großeltern, die hatten damals ja nicht weniger Stress, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Die sehen uns nach dem Motto, hey, die haben heute gar keinen Stress mehr, die sitzen alle in dem Homeoffice. Während die jungen Leute sich aber trotzdem massiv gestresst fühlen. Also ich glaube, es gibt einfach Stress in ganz vielen verschiedenen Formen. Und ich glaube, das, was uns so diesen Stress verursacht, ist einfach, dass wir überrannt werden von Möglichkeiten, von Digitalisierung und von ständig kommenden neuen Trends.
Ja. Das würde ich auch so sehen.
Und das verursacht Stress.
Ja, also der Stress, den meine Großeltern so in ihren jungen Jahren hatten, den hätte ich, glaube ich, auch nicht gerne.
Nein.
Das waren so Nachkriegsjahre, das braucht kein Mensch. Mhm. Auch die Kriegsjahre braucht kein Mensch. Wollen wir nicht tauschen. Aber ja, wie du sagst, das, was heute so auf uns einprasselt, dass wir liefern müssen, dass wir uns behaupten müssen in einer viel schnelleren und ja, viel möglich. Oh Gott, jetzt habe ich mir ein Wort gebastelt, das funktioniert nicht. Möglichkeitsreicheren Welt ist halt auch wahnsinnig anstrengend.
In einer Gesellschaft mit zu vielen Möglichkeiten, kann man schon fast sagen.
Ah, Sarah, da kommt die Sprachenlehrerin durch. Einen wunderschönen Nebensatz hast du da gebaut.
Genau.
Okay. Ja. Ja, wir können da jetzt noch stundenlang drüber philosophieren, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir schon gesagt.
Genau, und uns wird auch mal interessieren, was ihr darüber denkt. Es ist, glaube ich, ein Thema, wozu jeder seine eigene Meinung hat und welche Lebensphilosophie eurem Lebensstil entspricht, könnt ihr sehr gerne kommentieren. Auf Instagram werden wir nochmal was posten zu dieser Folge auch. Und ja.
Genau, machen wir mal eine kurze Umfrage, um zu sehen, wer ist Team Hügge und wer Team Lagom und wer sagt, ach, ist mir alles wurscht.
Interessant, könnten wir heute mal nochmal in die Story. Und es wäre interessant zu wissen, was die Leute da anklicken, ja.
Ja.
Ja. Gut, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, sie gerne zu bewerten, den Podcast zu bewerten und liebend gerne auch zu teilen. Wir bekommen auch immer mehr Bewertungen und Feedback, was uns sehr freut.
Genau, vielen Dank dafür und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge vom Nordic Way Podcast wieder mit dabei seid.
Bis genau, dahin. Jeden Donnerstag eine neue Folge und ganz kurz noch, ich weiß, du wolltest dich schon verabschieden, aber ich werde nicht müde, auf unsere Social-Media-Kanäle und Website aufmerksam zu machen. Genau, man muss dran denken. Nein, ihr findet uns auf www.nordic-way.eu und auf Instagram und TikTok auch unter Nordic Way. Und Facebook. Facebook vergesse ich immer, weil ich kein Facebook-Mensch bin, aber geht auf Facebook. Ja,
ich vergesse immer TikTok, also von daher.
Achso, und jetzt noch eine allerletzte Sache, da bin ich auch fertig. Unsere neuen Kurse sind jetzt gestartet. Wenn ihr noch Last Minute Norwegisch, Schwedisch oder Dänisch lernen wollt, Dänisch startet im Oktober, die anderen Kurse sind schon gestartet, dann könnt ihr noch kurzfristig dazukommen, wenn ihr möchtet.
Genau.
Und dazu gibt es auch Infos auf unserer Website und anmelden könnt ihr euch darüber auch. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Vortrag.
Jetzt haben wir es, jetzt machen wir es uns hügeli oder genau. Machen ganz Lagom irgendwie eine Kaffeepause oder so.
Genau.
Habt einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche.
Genau.
Bis dann. Hade.
Hey doch.